Advent. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr predigen. Die Kids haben ja gerade schon alles erzählt. Also Advent ist, damit wir nicht Weihnachten vergessen und dann am 24. überraschen, oh wow, ist ja Weihnachten. Jesus ist gekommen, alles klar, oder? Ihr habt mir eigentlich alles weggenommen. Okay, Advent. Er ist angekommen. Ich habe mal genau nachgeguckt, weil mein Latein ist schon ein bisschen länger her. Advenit heißt nicht, er kommt, sondern er ist angekommen. Und deswegen stimmt's gar nicht. Er ist noch nicht angekommen. Aber wir sollen dran denken, dass er angekommen ist. Dauert noch ein bisschen, 4 Wochen so ungefähr. Dann feiern wir, dass er angekommen ist. Und ich dachte, ja komisch, das ist aber in der Bibel und bei Gott öfter so. Gott schickt Propheten zu seinem Volk, da sitzen sie noch voll im Schlamassel, sind noch versklavt und in der Gefangenschaft und lässt ihn ausrichten, hey, ich habe euch nicht vergessen, ich komme. Ich bringe euch Freiheit, ich werde euch wiederherstellen. Ihr kommt wieder nach Hause. Da ist noch gar nichts zu sehen und da kommt er. Propheten im Alten Testament sind unterwegs und erzählen den Menschen über den Messias, der kommt. Das ist Jahrhunderte, sogar über 1000 Jahre bei manchen her, bevor dieser Messias wirklich kommt. Und Gott sagt, hey, ich lasse euch nicht im Dunkeln, ich sage euch jetzt schon mal, es wird noch viel, viel besser. Das Beste kommt erst noch. Es kommt einer, der wird alles wegnehmen, der wird alles richten. Und genauso ist es dann später, Johannes. Viele dachten im Volk Israel, das ist jetzt der Messias, endlich, es ist soweit. Und dann sagt Johannes, nein, ich bin's nicht. Aber es dauert nicht mehr lange, dann ist er wirklich da. Ich taufe euch mit Wasser, aber der, der kommt, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und so ist das immer wieder, Gott lebt mit Hinweisen. Und Advent ist der Hinweis, da kommt was ganz Großes. Da kommt das größte Geschenk, das Gott uns machen kann. Er ist angekommen. Das Wer haben wir ja schon geklärt. Die Kids haben schon alle erzählt, Jesus ist angekommen. Wissen wir alle, Weihnachten, Jesus in der Krippe. Schnuckelig, niedlich, nett. Dahinter steckt, Gott ist angekommen. Gott kommt zu uns, und zwar als Mensch. Nicht als Superman, als Superhero, der alles hier klein haut und alle Bösen gleich verschlingt und so weiter, wie sich manche das vorgestellt haben. Da ist jetzt gerade mit allem Schluss. Sondern er kommt als Mensch, genauso wie wir sind. Er wird wie wir, wirklich komplett wie wir. In der Bibel steht, Jesus war ein wahrer Mensch. Also echt, Fleisch und Blut. Der musste essen und trinken, der musste auch auf die Toilette. Der hatte Gefühle, der hatte Schmerzen. Der war komplett wie wir. Da war kein Unterschied. Aber es gab einen Unterschied. Er war auch wahrer Gott. Und das ist der große Unterschied zu uns. Wir sind nur wahre Menschen. Aber Gott kommt zu uns, er kommt uns entgegen. Er wartet nicht, dass wir hoch zu ihm kommen, sondern er kommt runter zu uns. Und gerade ist schon angerissen, auch ich bin Naturwissenschaftler und auch wenn ich jetzt Lehrer bin, dieses Herz hier ist immer noch so ein Wissenschaftlerherz. Ich liebe es, etwas rauszufinden, zu erforschen, die Hintergründe zu sehen. Und die Frage ist, warum? Gott kommt, warum? Warum macht er das? Haben wir ihn etwa gebeten? Haben wir gerufen, hallo Gott, wir brauchen dich unbedingt, wir kriegen es nicht hin? Nö, hat keiner gemacht. Hat Gott gesehen, wow, das ist so geil, wie die da unten auf dieser Welt zusammenleben, die Menschen, das ist so toll, wie die leben. Ich muss da unbedingt dabei sein, weil das ist so schön. Ich muss euch leider enttäuschen, auch das war es nicht. Ob wir die Bibel lesen oder Geschichtsbücher, die Erde hat eine Geschichte von Egoismus, von Streit, von Zerstörung, von Krieg, von Hass. Da war nichts, was attraktiv war. Also warum kommt Gott? Was soll das? Welchen Sinn hat er da? In der Bibel gibt es diesen Vers, Johannes 3, Vers 16. Wahrscheinlich mit der bekannteste Vers überhaupt aus der Bibel. Und da sagt Gott ganz kurz und knapp, warum er kommt. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Es gab also nur einen einzigen Grund. Er hat uns geliebt. Er kommt aus lauter Liebe. Und dann kommt bei mir das nächste Warum. Warum in aller Welt liebt uns Gott? Ich meine, ich kenne mich. Und ich weiß, da ist gar nicht so viel dran, was man wirklich unbedingt lieben müsste. Ich weiß nicht, wie ihr euch seht, wenn ihr in den Spiegel guckt. Wenn ihr mal so ganz ehrliche, klare Momente habt. Ist es wirklich so klar, hey, wenn Gott mich sieht, boah, dann muss er mich einfach lieben. Das ist der Hammer. Das geht gar nicht anders, oder? Also ich sehe es bei mir oft eben gar nicht so. Und da ist die Frage, warum? Weil Gott seine Liebe teilen will, weil Gott mit uns in Gemeinschaft leben will. In der Bibel steht ganz am Anfang schon, dass wir zu seinem Ebenbild geschaffen sind. Das heißt, wir sind wie er. Hat Gott jetzt also einen Bart? Weil ich habe einen Bart. Ich sehe hier ganz viele ohne Bart. Mit langen und mit kurzen Haaren. Wie ist denn jetzt Gott? Es geht nicht um dieses Äußerliche. Es geht nicht, ob man klein oder groß, dick oder dünn ist. Sondern es geht um das Wesen. Wir sind geschaffen mit dem gleichen Wesen wie Gott, weil Gott mit uns Gemeinschaft haben will. Weil Gott mit uns reden will, mit uns leben will. Und Gottes Idee ist, dass er uns mit seiner Liebe überschüttet, jeden von uns, und dass wir ihn zurücklieben. Und nicht nur ihn, sondern auch unsere Nächsten, so wie uns selbst. Das ist so Gottes Idee. Diese Liebe möchte er bringen. Und was haben wir daraus gemacht? Unsere Liebe besteht daraus, liebe dich von ganzem Herzen. Ich, mich, mir sind meine drei besten Vertrautesten. Dann kommt das so lange nichts. Dann kommst vielleicht du, wenn ich genug habe. Der Egoismus ist extrem verbreitet in dieser Welt. Es geht nur um uns. Es geht, daraus kommt der Streit, daraus kommt Hass, daraus kommt Krieg, daraus kommt Zerstörung. Wir sind so unterschiedlich, wie in aller Welt kann Gott uns lieben. Warum? Diese Frage bleibt bestehen. Warum liebt uns Gott, obwohl wir doch so anders sind wie er? Und darauf gibt es nur eine Antwort. Gott hat sich entschieden, uns zu lieben. Und ich sehe gerade, man kann das Vollbild leider gar nicht sehen. Ich muss noch ein bisschen schieben. Ist so. Also, er hat sich entschieden, uns zu lieben. Das hat also nichts mit uns zu tun. Nicht, was wir gemacht haben, wer wir sind, was wir machen. Und Gott liebt jeden Menschen. Ist euch das bewusst? Auch die, die ihr zum Kotzen findet. Auch die, die ihr sagt, hey, der geht gar nicht, die geht gar nicht, überhaupt nicht, will ich nichts mit zu tun haben. Die, die uns vollkommen auf den Senkel gehen, die wir sogar vielleicht hassen. Gott liebt diese Menschen. Und wir haben nichts dazu beigetragen. Wir können nicht sagen, hey, irgendwas. Wir haben gar nichts dazu beigetragen. Und es ist wirklich 100% Geschenk. Es ist 100% Gnade. Wir haben nichts dazu beigetragen. Auch das ist eine Erkenntnis, die ich am Anfang irgendwie schmerzhaft fand, weil ich dachte, doch so ein bisschen, oder? Wenigstens so ein bisschen, Papa. Und es ist gar nichts. Es ist 100% seine Liebe, sein Geschenk, seine Gnade. Und der nächste Punkt ist auch so ein Hammer, an dem ich lange geknackt habe. Gott liebt uns total. Immer und überall. Egal, wo wir sind, in jedem Moment ist Gottes Liebe total, 100%. Da fehlt nicht auch nur ein ganz kleiner Hauch. Und das ist schon eine sehr starke Herausforderung, oder? Er liebt uns, egal was du machst. Gleich haben wir Lobpreis, da stehen wir vielleicht da und erheben unsere Hände und unser Herz ist total offen zu Gott. Und wir rollen ihm den roten Teppich zu unserem Herzen aus und fühlen uns Gott ganz nah und wir kommen ihm ganz nah. Und Gott liebt uns total. Und das ist der Moment, wo wir richtig Mist bauen, wo wir richtig daneben hauen. Und das auch noch vollkommen bewusst, nicht, oh, ich habe ja gar nicht gemerkt, was ich gemacht habe. Nein, ganz bewusst, so richtig daneben gehauen haben. Und wir wissen, Gott liebt es überhaupt nicht und wir machen es trotzdem, weil mein Ego sich gerade durchsetzen will, weil ich es aber jetzt gerade so will. Und auch in dem Moment liebt uns Gott total. Das war für mich eine totale Herausforderung, das annehmen zu können. Dass Gott mich in meinen schlimmsten Momenten genauso total liebt, wie in meinen besten Momenten, da wo ich ihm ganz nah bin. Aber er liebt uns total. Egal, was du machst, egal, wie du dich fühlst, ob du dich gerade ganz nah bei Gott fühlst oder komplett wegfühlst. Er liebt dich auch, egal, was du über dich denkst. Du denkst, hey, ich bin so schlecht, ich bin so unfähig, ich bin so wenig gut, ich kann so wenig, ich bin so wenig. Gott kann eigentlich gar nichts mit mir anfangen. Der kann mich auch gar nicht lieben, weil ich liebe mich ja eigentlich selber gar nicht. Auch das kenne ich. Und Gott hat mir gesagt, doch. Ich liebe dich. Der liebt uns auch total, egal was andere über dich denken. Und andere können einen sehr, sehr großen Einfluss auf unser Leben haben. Das wissen viele von euch wahrscheinlich. Wir kriegen Sachen um die Ohren gehauen, von Anfang an, als Kinder schon. Wir sind nicht gut genug, wir sind nicht schlau genug, wir sind nicht lieb genug. Man kann uns nicht vertrauen, du bist nicht zuverlässig, Wir kriegen alles Mögliche gesagt. Und das Schlimme ist, all die Sachen, die wir gesagt kriegen in der Kindheit, die wachsen nicht raus. Nach der Pubertät ist das nicht weg, sondern ist der Ballast unserer Seele, den wir mit uns tragen, durch unser ganzes Leben, wenn wir nicht abgeben und nicht wegnehmen lassen. Das ist das, was uns kontrolliert, was unser Selbstwertgefühl definiert, was unsere Identität definiert. Das ist das, was uns lenkt. Und ich treffe Menschen, die sind so alt wie ich, und ist schon ein bisschen älter, und die kämpfen immer noch mit den Aussagen, die sie in ihrer Kindheit gekriegt haben. Wie schlimm ist das? Diese können nicht frei leben, weil sie als Kind Sachen gesagt haben, die sie klein machen, die sie einengen, die sie gefangen nehmen. Und Gott liebt dich total. Er sagt, hey, alles, was die sagen, ist vollkommen egal. Für uns Erwachsene, vielleicht hörst du, du bist eine schlechte Mutter, du bist ein schlechter Vater, du bist eine schlechte Frau, du bist ein schlechter Mann. Du bist unfähig in deinem Job, du kannst nichts. Ich habe einiges gehört in meinem Leben. Und das Genialste, was ich gehört habe, ist, dass Gott gekommen ist und gesagt hat, Hartmut, egal, was du über dich selber glaubst, ich liebe dich. Vollkommen. Ohne 1% Abzug. Zu 100%. Und es war ein Kampf, das wirklich annehmen zu können, weil ich weiß, zu was ich fähig bin, was für schlechte Seiten ich habe, um wirklich anzunehmen, Gott liebt mich total. Und ich möchte euch das wirklich mitgeben, dass ihr das glauben könnt, dass das in eurem Herzen wirklich der Grund wird, auf dem ihr euer Leben baut. Gott liebt euch total. Und das Befreiende ist eigentlich, du kannst nichts machen, dass Gott dich mehr liebt. Ich habe das versucht, ich wollte ein guter Christ sein. Ich mache hier mit, ich mache in der Gemeinde mit, ich da, ja, da und da und da. Ich hatte in meinem Studium mal eine Zeit, da war ich 7 Abende in der Woche unterwegs, gemeindetechnisch, für Gott. Dann kam einer der Leiter auf mich zu und sagte, vielleicht solltest du mal ein bisschen runterfahren, das ist vielleicht doch nicht so gut, du sollst ja dich hier nicht ausbrennen. Ich habe das gar nicht so gesehen, dachte, wieso ausbrennen, das ist alles gut. Ich habe es dann nach einiger Zeit gemerkt, es war nicht gut. Und ich muss das nicht machen, sondern ich mache etwas, weil ich Gott liebe, aber ich kann nichts machen, dass er mich mehr liebt. Wer mich total liebt, der kann mich nicht mehr lieben, egal was ich mache. Das heißt, auch wenn ich mehr mache, kann er mich nicht mehr lieben. Aber das Coole ist auch, ich kann nichts machen, dass Gott mich nicht mehr liebt. Und das ist so ein Punkt, da habe ich kämpfen müssen. Ich treffe immer wieder Menschen, auch in der Männerarbeit, die ich mache, die das sehr, sehr schwer glauben können, dass das wirklich so ist. Und ich sage dann immer, ja, du kannst nichts machen, dass Gott dich nicht mehr liebt, weil er hat sich festgelegt. Und wir sind manchmal überrascht über das, was in uns ist, über das, was andere uns angetan haben. Gott wusste das alles, als er sich für uns entschieden hat. Er hat ja zu mir gesagt und da wusste er alles von mir. Die schlimmsten Sachen wusste er. Und er wusste auch, zu welchem Guten ich fähig bin. Er hat alles gewusst und deswegen überrascht ihn auch nichts. Und deswegen ist da auch nichts, wo er sagt, so Hartmut, das war jetzt zu viel. Das gibt's nicht, er wusste alles. Und das ist, finde ich, eine total befreiende Botschaft. Zu wissen, ich kann nichts machen, dass Gott mich mehr liebt, weil er liebt mich total. Und auch zu wissen, ich kann nichts machen, dass Gott mich nicht mehr liebt. Das ist das Warum. Er kommt, aber wie? Eben wie so ein Superman, wie so ein Richter, der sagt, so und jetzt habe ich mir den Schlamassel hier unten bei euch lang genug angeguckt, jetzt reicht's mir, jetzt komme ich und pfeife euch mal richtig zusammen, sage ich euch mal, was Sache ist, jetzt kriegt ihr eine ganz klare Ansage, ich falte euch so zusammen, ihr seid so klein mit Hut. Verdient hätten wir's. Aber er kommt nicht so. Jesus selbst sagt, wenn jemand meine Botschaft hört und nicht danach handelt, verurteile ich ihn nicht. Habt ihr die Stelle schon mal gelesen? Also die steht schon immer in der Bibel, aber irgendwann habe ich die gelesen und dachte, was ist das denn? Das ist ja der Hammer, das geht doch gar nicht. Und wenn ich dann überlege, wie ich bin, da sage ich meinem Sohn, was er machen soll, gerade als er noch nicht erwachsen war, und der hat es einfach nicht gemacht, das war mir nicht egal. Da habe ich ihn schon manchmal verurteilt. Und wenn jetzt Menschen was machen, was ich überhaupt nicht toll finde, dann ist es gar nicht so einfach zu sagen, hey, ich verurteile dich nicht. Du hast mich zwar verletzt, du hast zu meinem Nachteil gearbeitet, aber ich verurteile dich nicht. Es ist herausfordernd. Aber Jesus sagt, denn ich bin nicht als Richter in die Welt gekommen, nicht als Richter der Welt gekommen, sondern als ihr Retter. Ich kann kommen als der, der sagt, hey, das ist alles, was ihr falsch macht, das ist alles, was ich euch vorwerfen muss, was jetzt endlich zu Ende ist, eben als Richter. Oder ich kann kommen als einer, der sagt, hey, da ist so viel, ich muss euch da rausholen, ich muss euch retten. Weil ich dich liebe, will ich dich aus diesem ganzen Schlamassel, in dem du feststeckst, rausholen. Weil ich dich liebe, muss ich kommen, um dich zu befreien, weil du bist so verstrickt, du kommst da nicht raus. Und das ist der Punkt, er kommt voller Liebe, nicht rechthaberisch, nicht verurteilend, gar nichts. Die meisten von euch kennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da ist ein Sohn, der alles besser weiß wie sein Vater, der sagt, hey Alter, gib mal das Erbe her, steht ihm noch gar nicht zu, der Vater lebt hier noch. Ich habe Pläne damit, ich weiß, was besser ist, ich gehe jetzt mal los und ich mache jetzt mein Leben so, wie ich das will. Der Vater verurteilt ihn nicht, der sagt nicht, nö, mache ich nicht. Der Vater gibt ihm das Geld. Das ist der Hammer, oder? Und der weiß genau, was der Junge damit machen will. Das ist nicht so, naja, vielleicht macht er ja doch was Gutes, bringt das auf die Bank und was weiß ich. Nein, der weiß genau, was er machen will und er gibt es ihm und er lässt ihn gehen. So ist Gott. Er gibt uns die Freiheit. Und dann, als der Sohn vollkommen gescheitert ist, am liebsten als Schweinehirt das Futter der Schweine essen möchte, weil er selber nichts mehr zu essen hat, weil Hungersnot in dem Land ist, kommt er zurück zu seinem Vater. Ich stelle mir das so vor, total zerrissen, zerlumpt, dreckig, stinkend. Kommt er zurück zu seinem Vater und der Vater steht da mit offenen Armen. Läuft ihm entgegen, steht er, müsst ihr euch mal vorstellen, im Orient. Ein Mann, der läuft, das ist absolut würdelos. Der hat also auf alles verzichtet, weil sein Sohn zurückgekommen ist. Der hat so sehr gewartet, dass sein Kind zurückkommt. Er ist ihm entgegengelaufen, egal wie dreckig und wie stinkend er war, er hat ihn in die Arme genommen. So ist Gott. Kein Wort der Verurteilung, kein einziger Vorwurf, nichts. Er hat ihn in die Arme genommen und geliebt. Und so kommt Gott uns entgegen im Advent. Nicht vorwurfsvoll, nicht verurteilend. Nicht, das hast du gemacht. Oh, wie konntest du nur und du bist so erbärmlich. Nein, er kommt voller Liebe, weil er uns retten will, weil er weiß, wie tief wir drinstecken und dass wir einfach gar keine Chance haben, da rauszukommen. Er kommt voller Liebe. Er ist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um uns einzuladen. Einzuladen, das echte Leben bei ihm zu finden. Wir denken vielleicht, wir haben das echte Leben. Hey, wir leben, sind doch alle lebendig und ich mache Halligalli hier und da und das mache ich und hier mache ich und ich habe meine Hobbys und so weiter, ich habe Freunde und so weiter. Ist doch alles gut. Und Jesus sagt, hey, wenn du denkst, das ist das echte Leben, da gibt es noch so viel mehr, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Er kommt zu uns, um uns seine Freundschaft anzubieten. Er möchte nicht, dass wir Knechte oder Sklaven sind. Das ist die Bezeichnung überwiegend im Alten Testament für uns, sondern Jesus sagt, ihr seid nicht mehr meine Sklaven, ihr seid nicht mehr meine Knechte. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, ihr seid meine Freunde. Freunde ist was ganz anderes. Freunde sind die, mit denen ich mein Herz teile, denen ich alles mitteile, was mich bewegt. Freunde sind die, mit denen ich in Gemeinschaft bin, mit denen ich mein Leben teilen will. Das will Jesus. Er will nicht irgendwelche Arbeiter, die sich abplagen. Hier hast du deinen Aufgabenzettel für heute und jetzt geh mal los und schaff ordentlich. Er ist unser Freund. Er ist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um uns mit unserem Papa im Himmel wieder zu verbinden. Da gibt es jemanden, das ist unser Papa. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir sind so hier im Hier und Jetzt, okay, da ist mein Papa, da ist meine Mama. Meine sind beide nicht mehr da, deswegen fällt es mir vielleicht ein bisschen einfacher, mich auf Gott als Vater einzulassen. Aber da ist einer, der sagt, ich bin euer Papa. Ich möchte, dass du mein Kind bist. Ich lade dich ein, sei du mein Kind. Und Jesus ist der, der sagt, ich bin da. Und in allem, was ich mache, in allem, was ich sage, seht ihr den Vater, seht ihr euren Papa. Alles, was ich mache, mache ich nur, damit ihr euren Papa erkennt, damit ihr ihn erkennt und wieder nach Hause kommt, damit ihr wieder in Verbindung zu ihm kommt, damit ihr wieder das erkennt, was ihr eigentlich seid. Denn ihr seid Kinder des Allerhöchsten. Ist euch das bewusst? Wacht ihr morgens auf und sagt, wow, ich bin der Sohn des Allerhöchsten. Ich bin die Tochter des allmächtigen Königs. Ist das euer Bewusstsein, in dem ihr in den Tag geht? Ist das das, was euch durch den Tag trägt? Ich bin der geliebte Sohn, die geliebte Tochter von diesem unendlich großen, allmächtigen Gott, der alles gemacht hat, dem alles untersteht. Und ich darf seine Tochter, ich darf sein Sohn sein. Lebt ihr in diesem Bewusstsein? Das ist unsere Identität. Und wenn ihr das nicht habt, dann zieht die Jacke aus, die ihr anhabt, von wegen irgendwas, was ihr meint zu sein, und lasst euch von Gott diese Jacke anziehen. Das ist unsere einzige Identität. Das ist die einzige Wahrheit. Alles andere, was Menschen sagen, was Medien sagen, was wir uns selber sagen, das ist alles nicht die Wahrheit. Die einzige Wahrheit ist, du bist mein geliebtes Kind. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Das ist unsere Identität. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr diese Identität als Boden in euer Herz kriegt und darauf lebt. Denn das wird alles verändern. Er ist gekommen, um Licht in unsere Dunkelheit zu bringen. In all das, was nicht so ist, wie es sein sollte, was uns belastet, was uns schwer ist, was uns Angst macht, was uns Sorgen macht, was uns zweifeln lässt. Er ist gekommen, um Ordnung in unser Chaos zu bringen. Und ihr wisst, vor ein paar Jahren war mein Leben in ganz großem Chaos, als meine Familie zerbrochen ist, meine Ehe kaputt gegangen ist, als meine Firma untergegangen ist, alles ziemlich zusammen. Und ich habe manchmal da gesessen und mich gefühlt, meine Eltern sind in der Zeit gestorben. Und es gab so eine Phase, da habe ich da gesessen und habe mich gefühlt wie so ein Stern im Universum irgendwo. Es ist alles nur noch Chaos. Es ist, wofür eigentlich alles? Es macht alles gar keinen Sinn mehr. Und Gott kommt und bringt Ordnung in unser Chaos. Er zeigt, wo der Sinn ist. Er zeigt, dass es nicht alles vollkommen verrückt ist und ich in diesem Chaos untergehen werde, sondern dass er einen Plan hat, dass er einen Weg für mich baut, der gut für mich ist und wo ich gut für andere sein kann. Dass er eine Zukunft für mich hat. Es gab Momente, da habe ich keine Zukunft mehr für mich gesehen. Aber er ist wieder gekommen und hat gesagt, ich habe da eine Zukunft für dich. Du siehst nichts, aber ich baue deinen neuen Weg. Und irgendwann, mitten in diesem ganzen Schlamassel, hat er dann auch noch gesagt, Hartmut, steh auf und fang an zu danken. Und das war so ein Tag, ich saß so tief unten im schwarzen Loch, ich konnte oben gar kein Licht mehr sehen. Und ich dachte, wofür soll ich dir eigentlich danken? Jetzt mal ganz im Ernst, es gibt nichts zu danken. Es ist eigentlich nur Scheiß in meinem ganzen Leben, egal wo ich hingucke in meinem Leben, es ist nur Mist. Aber da war diese Stimme, steh auf und fang an zu danken. Und ich bin aufgestanden, weil ich saß so in meinem Gebetssessel, und habe gesagt, okay, wofür soll ich denn danken, Gott? Ich sehe nichts, dann zeig mir was. Und hat er mir gezeigt, dass er immer noch da ist. Dass er immer noch alles in seiner Hand hält. Dass er mich immer noch liebt. Dass ich immer noch sein Sohn sein darf. Dass er mich immer noch nicht aufgegeben hat. Und dass er eine Zukunft hat. Und ich habe angefangen zu danken, obwohl eigentlich nur Schlamassel um mich herum war in meinem Leben. Und das Verrückte ist passiert. Diese ganze Dunkelheit ist abgefallen wie nichts. Und in weniger als 5 Minuten bin ich aus der tiefsten Dunkelheit in ein strahlendes, helles Licht gekommen, wo all das weg war, all die Ängste, all die Sorgen, all die Verzweiflung war weg. Ich weiß, hier gibt so einige Leute, die sich psychologisch gut auskennen. Ich weiß nicht, was ihr jetzt dazu sagen würdet. Ich habe es einfach als großes Geschenk Gottes genommen und erlebe das seitdem immer wieder. Es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, was passiert hier gerade? Ich habe gemerkt, wenn ich zu Gott komme, ihm das bringe, dann bringt er Ordnung in mein Chaos. Und er bringt Heilung für meine Wunden und stellt mich wieder her. In meinem Leben habe ich viele Wunden abbekommen. Und das hat teilweise zu einer ziemlichen Verhärtung meines Herzens geführt. Weil ich gesagt habe, okay, das macht ihr nicht nochmal mit mir. So weh könnt ihr mir nicht nochmal tun. Das lasse ich nicht nochmal zu. Und ich habe zugemacht, ich habe Mauern gebaut, um mich einfach zu schützen. Und Gott hat gesagt, lass los, ich will dich heilen. Du musst dich nicht schützen, ich schütze dich. Und die Wunden, die du hast, die du hinter deinen Mauern versteckt hast, die gehen ja nicht weg, nur weil die hinter den Mauern sind und weil du keine neue kriegst. Sondern du kämpfst immer wieder mit deinen alten Wunden, du verzweifelst immer wieder daran, du fällst immer wieder, du wirst immer wieder zu Fall gebracht durch das, was eben nicht heil ist in dir. Komm her und lass dich heilen und lass dich wiederherstellen. Und dafür ist Jesus gekommen, nicht zum Verurteilen, sondern um uns zu retten. Um all das zu tun, was uns aus unserem alten Leben rausreißt, aus der Unvollkommenheit, aus dem ganzen Chaos, den Schmerzen und der Dunkelheit. Dafür ist Jesus gekommen, voller Liebe. Okay, könnten wir sagen, super genial. Alle wollen mit Jesus leben, safe, klar, alles ist gut. Er hat aufgeräumt, Er hat das Krumme wieder gerade gemacht. Er hat mich geheilt. Alles toll. Super. Und jetzt warte ich darauf, bis mein Leben zu Ende ist. Nicht mit Jesus. Was dann? Er kommt. Was dann? Und Jesus sagt ganz klar, was dann ist. Jesus begegnet auf seiner Reise durch Israel vielen Menschen. Und wir lesen ganz oft, dann begegnet er mit Menschen, dann hat er Kontakt mit Menschen, dann redet er mit Menschen und dann kommt der Satz, komm und folge mir nach. Manchen sagt er nur das, manchen sagt er auch noch, also bevor du nachfolgst, verkauf erstmal alles, was du hast, gib alles weg, was du hast und dann folge mir nach. Manchmal ist das also auch, merkt man dann direkt, wow, ich muss jetzt was loslassen. Komm, folge mir nach heißt sowieso immer loslassen, weil ich kann nicht da bleiben, wo ich bin. Wenn ich ihm nachfolgen soll, dann muss ich mich in Bewegung setzen, dann bin ich unterwegs mit ihm. Bei den Menschen damals war das wirklich so, der ging weiter. Morgen war der schon wieder woanders. Wenn sie ihm nachgefolgt sind, dann waren sie morgen also auch woanders. Dann waren sie nicht mehr in ihrem gewohnten Umfeld, dann waren sie nicht mehr in ihrem Leben. Sie mussten alles loslassen. Sie mussten sagen, hey, okay, ich bin dabei. Wo sind wir übermorgen? Gott lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Das heißt, in die Gemeinschaft mit ihm gemeinsam durchs Leben zu gehen. Und dabei, das ist das Coole, immer mehr so zu werden wie er. Und immer mehr so zu leben wie er. Nicht nur einfach, okay, damit wir durchs Leben gehen und einfach immer uns mal ein bisschen unterhalten können, das Gleiche sehen, die gleichen Sachen erleben, sondern ich will, dass ihr von mir geprägt werdet, dass ihr so werdet wie ich und so lebt wie ich. Und dann kommt der Punkt, Gott will uns verändern. Wollen wir das auch? Jetzt dachte ich, alles ist gut, du machst mich jetzt neu und ist alles schön und alles toll und jetzt willst du auf einmal was ändern. Warum das denn? Ich hatte mich so schön dran gewöhnt, das ist doch alles so irgendwie so gut. Ich komme damit ganz gut klar. Und Gott liebt uns so unendlich sehr, dass er es nicht ertragen kann, dass wir mit dem zweitbesten Leben leben. Sondern er möchte, dass wir das beste Leben für uns finden. Wir sind oftmals ganz schön genügsam, merke ich immer wieder, ich auch. Und wir wissen eigentlich ist das nicht so toll in meinem Leben, aber oh, jetzt was ändern, meine Güte, und ja, geht doch irgendwie. Ist erträglich, der Schmerz ist erträglich, eigentlich kommt man damit klar. Und Gott sagt, ich will nicht, dass du damit klarkommst. Ich will, dass du in der Fülle lebst, dass du in der Freiheit lebst, dass du so ein geiles Leben hast, dass du nie wieder was anderes willst und dass du deinen Mund gar nicht mehr halten kannst davon, anderen davon zu erzählen, wie toll das Leben mit mir ist. Nicht irgendwie Leben, Überleben, sondern Leben in Fülle. Deswegen will er uns verändern, nicht weil er sagt, oh, mich stört das alles, blöd wie du bist und so, musst du jetzt anders werden. Nein, weil er uns so lieb hat, dass er es nicht aushalten kann, dass wir bestenfalls das zweitbeste Leben leben, will er uns verändern, damit wir wirklich dieses Leben leben können, zu dem er uns geschaffen hat. Zu dem er uns erfüllt hat am Anfang mit den Gaben, die wir haben. Und da gibt es so einige Regeln in der Bibel. Und wie ich euch am Anfang gesagt habe, ich komme aus einer christlichen Szene, da waren die Regeln alles und die Gebote. Und das war genau das, was mich abgeschreckt hat, weil ich es nicht verstanden habe. Warum diese ganzen Gesetze, wenn du mich doch lieb hast und Freiheit mir geben willst und, wofür denn diese endlos vielen Gesetze, alles das muss ich machen, das nicht, das darf ich, das nicht. Es hat lange gebraucht, bis ich Gott verstanden habe. Bis ich verstanden habe, dass die Regeln Ausdruck seiner Liebe sind. Nicht Ausdruck seiner Strafe, du hast es gemacht, jetzt bist du jetzt nicht, kriegst du keinen Segen, sondern diese Regeln sind Ausdruck seiner Liebe, weil er mir dadurch helfen will, dieses beste Leben für mich zu finden. Klar, da gibt es dann diesen Kampf zwischen meinem Ego und meinem Ich weiß es aber besser. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Gott, schön, was du da willst, aber ich weiß besser, was für mich gut ist. Ich habe immer wieder solche Phasen von Größenwahn, wo ich dann denke, ich weiß besser wie Gott, was ich jetzt brauche, was gut für mich ist, was gut für andere ist. Es wird zum Glück immer weniger, diese Phasen des Größenwahns, und Gott heilt mich da immer mehr aus dieser Krankheit, aber ich hatte die sehr. Und jetzt kommt Gott und will mir das sagen, das darfst du nicht, weil das ist nicht gut für dich. Wie kommst du da drauf? Ich finde es gut. Aber diese Regeln sind wirklich das, was Gott macht aus seiner Liebe heraus. Und wenn wir das aufnehmen können, wenn wir das akzeptieren können, dann wird aus diesen Geboten und Gesetzen, die uns anscheinend irgendwie beschweren und einengen wollen, wird auf einmal eine Leitplanke, die uns schützt, dass wir nicht dauernd links und rechts von der Straße abkommen. weil ich in meinem Leben bin unterwegs wie so mit überhöhter Geschwindigkeit auf Glatteis immer wieder. Da geht das von links nach rechts und wenn da keine Leitplanke wäre, wow, dann würde ich da runterkippen und da gegen die Wand fahren und gegen den Baum prallen. Und ich habe das hinter mir, ich kenne solche Fahrten. Da ist einiges gecrasht in meinem Leben. Und Gott sagt, hey, ich möchte das nicht. Ich möchte das Beste für dich. Ich möchte nicht, dass du von einem Unfall in den nächsten rutschst. Deswegen baue ich dir Leitplanken hin, die dich auf der Straße halten, die dir zeigen, wo es lang geht. Mit diesen schönen Katzenaugen, dass man auch in der Dunkelheit sieht, wo die Straße ist und wo eben nicht mehr Straße ist. Und er sagt mir, deswegen gebe ich dir diese Regeln, damit ich sicher gehen kann, dass du den Weg in dieses tolle Leben findest, das ich für dich vorbereitet habe. Ich will dich nicht gängeln, ich will dir nicht alles Schöne nehmen, sondern ich möchte sicherstellen, alles tun, dass du am Ziel ankommst. Deswegen sage ich dir, wie du am besten dahin kommst. Ja, das ist schön für mich. Ist Gott dann am Ende? Jetzt habe ich auch noch meinen Weg gefunden, es geht mir gut, ich bin geheilt, wow, alles toll. Und dann merke ich, nein, Gott geht weiter. Gott hört gar nicht bei mir auf. Im Alten Testament sagt er das jemandem, ich weiß, habe es heute Morgen noch nachsuchen wollen, aber nicht gefunden. Da sagt Gott zu jemandem, ich will dich segnen, bla 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 bla, damit du ein Segen sein kannst. Das ist Gottes Grundprinzip. Er will uns heilen, damit wir als geheilte Persönlichkeiten anderen gut tun können. Er will uns segnen, damit wir ein Segen für andere sind. Er will uns Weisheit geben, Verständnis über das Leben geben, damit wir anderen weiterhelfen können. Wir sind sehr oft so, dass wir zufrieden sind, wenn es bei uns gut läuft. Also ich bin oft so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt ist doch alles irgendwie gut. Und auf einmal sagt Gott, nee, ich habe mehr vor mit dir. Ich habe dich wiederhergestellt, ich habe deine Wunden geheilt, ich habe dich durch all das durchgebracht, weil ich mehr mit dir vorhabe. Und da steht es wieder, das, was wir vorhin schon mal hatten. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Also alles, was ich bin, soll Gott lieben. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es ist also nicht nur ich und Gott und jetzt ist alles fein, was gehen mich die anderen an, sollen die doch machen, was sie wollen. Und aus dieser Liebe heraus kommt dann auch am Ende, im Matthäus-Evangelium sagt dann Jesus ganz am Ende, zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und macht alle Menschen zu Jüngern und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Weil er nicht damit glücklich ist, dass wir jetzt seine Liebe erkannt haben, seine Liebe erfahren haben, uns seine Liebe verändert hat, sondern er möchte, dass wir das, was wir von ihm bekommen haben, weitergeben. Er möchte, dass wir werden wie er. Er ist gekommen, um seine Liebe zu verschenken, um sein Leben zu verschenken, um all das, was er hat, zu verschenken. Und er möchte, dass wir ihm immer mehr nachfolgen, immer mehr so werden, genau wie er, dass wir unsere Liebe weitergeben, all das, was wir an Talenten haben, weitergeben, einsetzen für andere. Jesus hat nicht für sich gelebt, sondern für andere. Und wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach, dann heißt es genau das. Wir leben nicht mehr für uns, wir leben für andere. Das ist die Dimension, die Gott uns da zeigt mit seinem Er kommt in Liebe. Jesus hat es uns vorgemacht und wir sollen es nachmachen, weil wir ihn lieben, nicht weil wir müssen. Wenn sich hier jetzt irgendjemand unter Druck gesetzt fühlt, oh Mann, ich muss jetzt ganz anders leben, bleibt entspannt. Wir machen das, weil wir Jesus lieben, weil wir Gott lieben. Und wenn du das noch nicht machst, dann betest du vielleicht erstmal, dass dir Gott diese Liebe ins Herz schenkt, damit du wirklich frei bist, das zu leben, was er lieben möchte. Es geht eben nicht um Gebot, Ansage, so, jetzt müsst ihr losgehen in alle Welt. Das war für mich die Horrorvorstellung, Mission. Definitiv überhaupt nie. Also ich wollte schon in die Welt, aber eben nicht als Missionar. Das war auch schlimm, mit anderen über meinen Glauben zu reden. Selbst als die Aktion Licht der Welt startete, war ich da noch nicht wirklich überzeugt von. Aber Gott hat mir gezeigt, das ist das, was ich möchte. Ich lade dich ein, an der größten, genialsten Aktion des Universums teilzuhaben, nämlich die Rettung der Menschheit. Klar, ich könnte das alleine als Gott viel einfacher, schneller und effektiver machen ohne euch, weil ihr seid immer so dappisch und ihr habt so viele Begrenzungen, ihr macht so viele Fehler, ihr Menschen. Es wäre viel einfacher ohne euch, aber ich liebe euch einfach viel zu sehr und deswegen möchte ich es mit euch machen. Und deswegen möchte ich, dass ihr mitmacht. Wenn ich jetzt weggehe, ich kann es nicht weitermachen, aber ich würde mir so sehr wünschen, dass ihr da weitermacht, wo ich aufgehört habe. Und deswegen gehen wir raus, weil wir Jesus lieben. Und weil wir diese Liebe, dieses neue Leben, das wir erlebt haben, das wir immer mehr jeden Tag erfahren, weil wir es nicht für uns behalten können. Wenn wir was richtig Tolles erleben, wenn Dortmund zum Beispiel gegen Bayern 7-0 gewonnen hätte gestern, war nicht der Fall, schade, dann wäre das gestern Abend schon auf jedem meiner Statusse gewesen. Weil das wäre so eine geniale Sache gewesen, das hätte der geschundenen Seele so gut getan, das hätte jeder mitgekriegt. Und Fußball ist wirklich nur die zweitbeste Sache der Welt oder die schönste Nebensache der Welt. Wie viel mehr hat es Jesus verdient? Wenn wir wirklich so Tolles mit ihm erleben und erlebt haben, dass wir das teilen, dass wir rausgehen, dass wir allen Menschen, mit denen wir zu tun haben, sagen, weißt du, da gibt es noch viel mehr. Vielleicht denkst du, ja, ist alles irgendwie, passt alles bei mir. Ja, habe ich auch gedacht. Aber da gibt es noch so viel mehr. Und das ist noch so viel besser. Ich habe noch nie so ein geniales Leben gelebt wie jetzt. In all meinen Jahren, die ich auf diesem Planeten bin. Und das Beste kommt morgen, übermorgen, weil es geht immer noch besser, es wird immer noch mehr. Gott hat immer noch mehr für mich. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Und ich möchte euch Hunger machen nach mehr. Eine Gelegenheit haben wir jetzt am dritten Advent, Licht der Welt. Da können wir die Liebe, die Gott uns gegeben hat, weitergeben. Ist gar nicht schlimm, der Brief ist schon geschrieben, ihr müsst ihn nur ausdrucken, eine Kerze noch in die Hand nehmen. Man muss sich überwinden, zum Nachbarn zu gehen. Deswegen, ich weiß, wovon ich rede. Also, aber dann, wenn man das macht, ist alles gut. Dann hat man tolle Erlebnisse. Also ich hatte geniale Erlebnisse, die waren gar nicht so, wie ich dachte. Und die waren sogar offen für Gott. Die haben mich gar nicht rausgeschmissen. Also man erlebt Sachen, die kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man dann diesen Schritt geht. Und das ist das, was Gottes Herz ist. Hey, ich gebe dir alles. Nimm du es und bring es weiter. Gib es weiter. Und keine Angst, du musst es nicht alleine machen. Ich bin bei dir. Ich bin in dir. Ich gebe dir die richtigen Worte, ich gebe dir das richtige Herz, ich gebe dir alles, was du brauchst. Ich will es kurz zusammenfassen. Advent, er kommt. Gott selbst kommt als Mensch zu uns Menschen, als Jesus. Gott kommt, weil er es ohne uns nicht aushält, weil er so eine Sehnsucht nach uns hat und so sehr liebt, dass er es ohne uns nicht aushalten kann. Und er weiß, dass wir nicht zu ihm kommen können, also muss er zu uns kommen. Er kommt, weil er sich entschieden hat, uns zu lieben. Das war 100% seine Entscheidung, 100% Geschenk, 100% Gnade. Da können wir uns nichts drauf einbilden. Und er kommt voller Liebe. Er kommt, um zu retten, um zu heilen und um wiederherzustellen. Und er kommt, um uns seine Liebe zu geben, damit wir seine Liebe weitergeben. Wie gesagt, am dritten Advent, geniale Gelegenheit. Advent, er kommt, habe ich mir dann so gedacht, so als letzter Gedanke kam mir das. Und dann in 4 Wochen ist alles vorbei, schade. Da müssen wir warten bis nächsten Dezember, dann heißt wieder Advent, dann können wir uns wieder freuen. Und das Coole ist, er kommt, und zwar nicht nur im Advent. Ob ihr es glaubt oder nicht, er kommt das ganze Jahr, jeden Tag. Jeden Morgen steht Jesus schon da, wenn ich wach werde, und freut sich, dass ich endlich aufwache und endlich bereit bin, mit ihm loszuziehen. Er kommt immer und überall. In jedem Tag, ob wir zu Hause irgendwas machen, ob wir beruflich unterwegs sind, ob wir mit Familie irgendwas machen, in Gemeinde sind, egal wo wir sind, immer und überall kommt er. Die Frage ist, ob wir ihn annehmen, ob wir die ausgestreckte Hand annehmen. Hey Hartmut, endlich bist du wach, super, dann lass uns losziehen. Dann kann ich auch sagen, eigentlich nicht so wirklich, ich habe gerade so meine eigenen Pläne, also ich hätte mehr das und das für heute vor. Aber er kommt, er ist da, jeden Tag. Immer und überall, nicht nur im Advent. Deswegen, wenn Weihnachten da ist, gar nicht schlimm. Wir machen einfach weiter. Soweit zu meiner Predigt. Und dann ist noch was gekommen. Was ich auch noch mit euch teilen will. Ihr seht schon rot-weiß. Und das habe ich gemerkt, das hängt ja eigentlich total mit dieser Predigt zusammen. Ich dachte erstmal nur, ich predige, dann bin ich eh schon hier vorne und dann kann ich auch einfach was über den Alpha-Kurs sagen. Da muss ich nicht erst um Erlaubnis fragen, ob ich 2-3 Minuten kriege, ich nehme mir die einfach. Und genau so mache ich das auch, aber es ist abgesprochen, von daher. Eigentlich hätten heute Morgen auf jedem Platz hier rot-weiße Flyer gelegen, ihr kennt die schon, aber die liegen bei mir neben der Tür, wo ich sie extra hingelegt habe, damit ich sie nicht liegen lasse. Und dann bin ich durch die Hintertür rausgegangen und dann waren sie doch da liegen geblieben. So ist das Leben. Ich war schon auf der Autobahn, als ich es gemerkt habe, und habe gemerkt, das geht nicht mehr, ich kann nicht mehr zurückfahren. Die liegen am nächsten Sonntag da und am übernächsten Sonntag und da vorne, und man kann sich da reichlich mitnehmen. Alpha-Kurs. Die meisten von euch kennen das. Alpha-Kurs, da geht es um die grundlegenden Sachen im christlichen Glauben. Um die grundlegenden Sachen, wer ist Gott, wie lebe ich Gott, mit Gott, kann ich mit Gott erleben, was macht er in meinem Leben, was hat er für eine Vorstellung von Gott. Wir treffen uns da an 12 Dienstagen. Anfang ist Ende Februar. Jetzt denkt ihr, wow, das ist ja noch lange hin. Ganz genau, es ist noch lange hin. Und ich nutze die Gelegenheit, um euch jetzt schon darauf hinzuweisen, damit ihr genug Vorlaufzeit habt, Gott zu fragen, wer dran ist. Ob ihr vielleicht dran seid? Ob jemand anderes aus eurer Umgebung dran ist? Aus eurer Familie, aus eurer Nachbarschaft, aus eurem Kollegenkreis, aus euren Vereinsleuten, Freunde, was auch immer. Ich bin mir ganz sicher, dass Gott viele Menschen vorbereitet hat. Und vielleicht wisst ihr das eigentlich auch schon. Ja, und er ist diese eine Person und wir reden immer wieder auch mal. Aber ich weiß gar nicht, wie ich dem das erklären soll. Und ich fühle mich gar nicht schlau genug, ihm da alles Mögliche zu erklären und so weiter. Und jetzt die geniale Botschaft. Hey, das müsst ihr auch gar nicht. Das übernehmen wir. Ihr müsst die Menschen nur bringen. Den Rest machen wir im Alpha-Kurs. Wir haben 12 sehr spannende Themen. Wer ist Gott? Warum musste Jesus sterben? Wer ist Jesus? Heilt Gott heute? Wie kann ich mich gegen das Böse schützen? Wie bete ich? Warum Bibel lesen? Und. 12 Abende und einen Samstag. Den Samstag nehmen wir, um über den Heiligen Geist zu sprechen. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, habt ihr ja schon gemerkt. Wir haben eine ganze Predigtreihe drüber gehabt. Und da kann man ein ganz neues Leben entdecken. Und ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Redet mit Gott, wer aus eurem Umkreis vorbereitet ist. Weil ich weiß, dass Gott Menschen vorbereitet. Wenn da jemand dahin kommt, der überhaupt nicht vorbereitet ist, der vollkommen zu ist, Gott zwingt keinen. Gott zwingt keinen. Deswegen betet, dass euch Gott die zeigt, die vorbereitet sind. Nutzt die Zeit. Geht eure Bekanntenkreise, eure Menschenkreise durch, in denen ihr unterwegs seid, und lasst euch von Gott zeigen, wen ihr einladet. Und die allercoolste Idee ist, ihr sagt nicht, hey, willst du da nicht hingehen? Das ist total gut, ich glaube, das ist richtig gut, ich kann das total empfehlen. Die allercoolste Idee ist, ihr sagt, hey, wollen wir da nicht zusammen hingehen? So bin ich zu Alpha gekommen. Ich habe Alpha vor vielen Jahrzehnten mal gemacht, als er so ganz anfing in Deutschland. Und dann war ich da raus und das war auch überhaupt gar nicht mehr mein Thema. Ich hatte damit nichts mehr zu tun. Und dann hatte ich einen Freund aus Syrien, wir haben regelmäßig zusammen gegessen, er war oft bei mir. Und er hat so viele Fragen gehabt, dann dachte ich, weißt du was, lass uns einfach, da gibt es einen Alpha-Kurs, da werden ganz viele solche Themen besprochen. Wollen wir da nicht hingehen? Ich weiß nicht, ob er alleine hingegangen wäre, aber mit mir zusammen ist er gegangen. Ich habe ihn mitgenommen mit dem Auto, wir hatten Zeit zum Reden, vorher, nachher, konnte Fragen loswerden, die im Alpha-Kurs nicht geklärt wurden. Und auf einmal war ich drin in dem Ding. Und heute finde ich es genial. Ich liebe Alpha. Und ich bete wirklich, dass ihr euch berühren lasst von Gott, dass ihr euch zeigen lasst von Gott, welchen Menschen er für euch vorbereitet hat, wo ihr hingehen könnt. Keine Angst, er geht mit, wenn ihr jemanden einladet. Ihr müsst es nicht alleine machen. Und er gibt euch die richtigen Worte, er gibt euch Gelegenheiten. Wenn ihr sagt, hey, Papa, zeig mir, wen du vorbereitet hast, er wird es machen. Und vielleicht ist das, was ihr macht für diesen Menschen, das Wichtigste in seinem Leben. Vielleicht ist das das, worauf er schon immer gewartet hat. Und endlich kann auch für ihn ein ganz neues Leben anfangen. Ich lade euch total ein. Lasst euch von Gott zeigen und geht los. Amen.